weil ich plötzlich das Beamerlicht im Gesicht habe. Nun ja, weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht, wie euer Lebensgefühl ist. Himmelhoch jauchzend. Oder mehr so wie eben in Psalm 44. Wie ist euer Lebensgefühl? Je nachdem, wie es euch heute mit eurem Gott geht, werdet ihr den Predigttext, den ich jetzt gleich lese aus Römer 8, sehr, sehr unterschiedlich empfinden. Ich lese uns aus Römer 8 die Verse 31 bis 39. Und ich bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Römer 8, 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst uns beten. Ja, Herr, manchmal fühle ich mich wie ein Schlachtschaf, für nichts geachtet. Aber nichts kann mich, nichts kann uns von deiner unendlichen Liebe scheiden. Dank sei dir, du hast uns das am Kreuz auf Golgatha bewiesen. Dank für deine unermessliche Liebe. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich habe mir überlegt, wie Christen in Rom damals diesen Text gehört haben mögen. Damals in Rom, wo es Pflicht war, so viele unterschiedliche Götter zu verehren. Pflicht, nicht Option. Da waren die höchsten Götter von Jupiter angefangen, Minerva und Juno. Wenn du die nicht verehrst, das gibt massive Probleme. Da waren die Götter des Staates. Den musst du opfern, dann geht's dem Staat gut. Ja, aber darf ich irgendwelchen Göttern opfern? Und wenn ich ihn nicht opfer, dann kommt der Kopf runter. Denn wenn es dann dem Staat schlecht geht, dann bin ich schuld. Das sind die Schutzgötter der Familie. Müsst ihr euch vorstellen, da hast du ein Hausaltar und da stehen die ganzen Schutzgottheiten als Figur. Und die ganze Familie von kleinst auf ist gewohnt, diesen Götter zu huldigen. Und wenn du es nicht machst, dann stehst du draußen. Dann bist du ein Außenseiter. Und sobald ein Unglück über die Familie kommt, bist du schuld, weil du hast ja nicht die Götter besänftigt. Wenn ich nicht das mache, was normal ist, dann stehe ich draußen als Christ. Dann bin ich nicht normal, dann bin ich ein Außenseiter, ausgeschlossen von Gesellschaft und Familie. Und dann auch noch schuld, wenn irgendetwas schief geht. Und dann hat es da auch noch die Tempel in Rom für den verstorbenen Kaiser. als Julius Caesar gestorben ist, so die römische Vorstellung, wurde sein Genius, sein Geist ins Götterpantheon aufgenommen und hat die zweitoberste Stelle, gleich hinter Jupiter. Tja, und da steht dieser Tempel, in dem für Caesar geopfert werden musst. Und was ist, wenn du aus jüdischem Hintergrund bist in Rom? Jesus hat angekündigt, dann wirst du aus der Synagoge ausgestoßen. Das heißt aber auch aus dem jüdischen Volk ausgestoßen. Was war das für ein Lebensgefühl als Christ? Wenn ich Christ werde und bin, dann kann es mich alles kosten. Das ist der Hintergrund unseres Textes. Und das trifft sehr gut, was hier in Vers 36 steht. Wir werden geachtet wie Schlachtschafe. Nichts wert. Und all diese Schwierigkeiten kommen, weil sie auf dem richtigen Weg sind. Nicht, weil sie auf dem falschen Weg sind. Und das tut, meine ich, besonders weh. Wenn ich Jesus nachfolge, und das ist ja absolut richtig, dann werde ich aber auch in so manche Schwierigkeit kommen. In diese Situation hinein spricht unser Text. Ja. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Was für ein Wort. Manchmal scheint sich ja alles gegen einen verschworen zu haben. Da ist nichts mehr auf meiner Seite. Und dann diese Zusage, Gott ist auf deiner Seite. Gott ist auf deiner Seite. Egal, wie Menschen mit mir umgehen, egal, wie die sonstigen Umstände sind, egal, was meine Gesundheit macht, egal, was meine Familie macht und so weiter und so fort. Wir haben am letzten Sonntag gehört, Ebo hat gepredigt, meine ich. Nein? Dann bin ich gerade durcheinander. Wir müssen irgendwann gehört haben, Römer 8, 28. Das war davor. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Ja, warum? Weil Gott auf unserer Seite ist. Ich wünsche uns allen an dieser Stelle, dass du das nie aus dem Auge verlierst. Gott ist auf meiner Seite. So wie es in Psalm 118 heißt, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ratet mal, welches Wort mir hier besonders gefällt. Es sind genau die beiden. Alles, nicht nur so ein bisschen, und schenken. 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 Das ist Ausdruck von Gottes Güte, von seiner Großherzigkeit, von seiner Freundlichkeit, von seiner Menschenliebe. Und das ist dann nicht nur ein wenig, sondern wie es im Lied heißt, du gibst uns nicht nur ein wenig, Herr, die Fülle ist in dir. Und diese Fülle kommt aus dem Herzen Gottes für uns. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den Himmeln. Allen Segen. Und dann heißt es in 1. Korinther 2, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns Gott geschenkt hat. Wir brauchen wirklich diesen Geist Gottes, um auch nur annähernd begreifen zu können, wie überreich Gott uns beschenkt hat, wie großzügig ist Gott. Da ist Vergebung, da ist Erlösung, da ist Segen, da ist ewiges Leben, da ist der Geist Gottes, den er uns gegeben hat, da ist die Liebe in unser Herz ausgegossen und, und. kann es sein, dass Gott ausgerechnet mit mir knausrig war? Das geht nicht. Schenken kommt wirklich aus dem tiefsten Herzen Gottes. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Was gibt mir diese Sicherheit, dass ich nicht mehr beschuldigt werden kann, dass ich nicht mehr verdammt werden kann? Das ist, Jesus ist für mich gestorben. Wie oft habe ich das schon gehört? Jesus ist für mich gestorben. Da heißt es in Römer 5, Vers 1, wir sind gerecht geworden durch den Glauben. Da heißt es in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr. Alles Zusagen, warum? Weil Jesus für mich gestorben ist. Er hat alles getan. Wer könnte dann noch erfolgreich anklagen, wenn doch Jesus alles getan hat? Und dann sieht es in meinem Leben und wahrscheinlich auch in deinem Leben immer mal wieder aus, dass doch Anklage da ist, Verdammen da ist. Anklage durch Satan, er wird ja auch Verkläger der Brüder genannt. Das kann dir doch Gott nicht vergeben, was du jetzt zum 35. Mal gemacht hast. Anklage durch Menschen, also so etwas macht ein Christ nicht. Anklage durch mich selbst. Ich wollte doch nicht mehr an der Stelle in Sünde fallen. Und es ist doch wieder passiert. Anklage durch mein Gewissen, das manchmal zurechtschlägt, aber längst nicht immer. Manches Mal plagt uns auch unser Gewissen für etwas, wo es gar nicht recht hat. Auf der einen Seite, Gott ist auf meiner Seite. Überreich beschenkt, haben wir gehört. Nicht mehr verklagbar. Keine Verdammnis. Und auf der anderen Seite auch immer wieder Leiden, Gefühl der Gottesferne, Zweifel an einem liebenden Gott. Paulus schreibt in Philipper 1, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Da ist aber auch von Leiden die Rede, wenn ich an Jesus glaube. Da ist von einem Kampf des Glaubens die Rede, dass ich doch das festhalten kann, was hier an Wunderbaren in unserem Text steht. Ein Kampf, wenn man sich mal wieder von Gott verlassen fühlt. Wenn einem alles gar nicht wie alles vorkommt, sondern eher wie ein Mangel. Wenn man wieder einmal angeklagt wird, von wem oder was auch immer. Oder wenn man gar verdammt wird. Was macht Paulus, der offenbar diese Kämpfe zutiefst erlebt und durchfochten hat? Er setzt Tatsachen entgegen. Was sind Tatsachen? Vers 34, Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Sind das Tatsachen, dass Jesus für meine und deine Schuld gestorben ist? Ist es eine Tatsache, dass ihm alle Macht gegeben ist, jetzt und hier und heute? Ist es eine Tatsache, dass er zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt? Wenn ihr da von ganzem Herzen und im tiefsten Herzen Ja sagen könnt, nicht nur heute Morgen, sondern in jeder Stunde eures Alltags, dann haben wir diesen Text wirklich begriffen. Das wünsche ich uns zutiefst. diese Tatsachen wirklich verinnerlichen. Jesus hat alles für mich getan. Und Jesus tut auch heute alles für mich und für uns. Vers 34, das ist wie ein Glaubensbekenntnis, das ich festhalten will. Christus Jesus, der gestorben ist, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Unverrückbare Tatsachen, und das ist Basis des Lebens. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das eine oder andere kennt man, anderes ist einem fremd. Es gibt so vieles, was einem trennen will, dass ich die Liebe Gottes nicht mehr sehe. Wie kann ein liebender Gott das in meinem Leben oder auch im Leben von anderen zulassen? Ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist. So einfach das ist, bei Sonnenschein an Gottes Liebe zu glauben, so schwierig ist es, wenn Gewitter und Sturm toben im Leben. Hast du überhaupt Interesse an mir? Hast du mich vergessen? Wenn ich das so formuliere, bin ich noch nicht ganz so viel, noch nicht ganz so weit von Gott weg. Da rede ich noch von du. Hat er mich wirklich lieb oder hat er mich vergessen? Es gibt eine Stelle in den Evangelien, ich bin in Markus 4, Vers 38, wo etwas Ungeheuerliches Jesus unterstellt wird, und doch ist es so verständlich. Das ist während des Sturmes, als das Boot unterzugehen droht. Jesus und die Jünger sind im Boot, und dann heißt es, Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Muss man sich mal vorstellen, wenn die Wellen so richtig übers Boot reinbrechen, und sie nicht mehr wissen, obwohl sie Fachleute dafür ja sind, was können wir noch tun? Und Jesus legt sich hin und schläft. Und dann wecken sie ihn und sprechen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Interessiert dich das überhaupt nicht, dass wir hier gerade absaufen, umkommen? Ich habe eben von Unterstellung geredet und doch ist es so normal. Wenn Gott zu schlafen scheint und nicht eingreift, wo es für ihn doch so ein leichtes wäre, einzugreifen. Macht es dir überhaupt nichts aus, wenn ich umkomme, Herr? Was macht eigentlich deine Liebe? Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Vers 34, Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Egal was kommt, mein Leben basiert auf diesen Tatsachen. Gott hat seine Liebe bewiesen. Ich freue mich sehr an dem, was in Johannes 10 steht. Da spricht Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Mit anderen Worten, wenn du aus der Hand Gottes gerissen werden könntest, dann brauchst du jemanden, der größer ist als der Vater. Geht nicht. Wunderbar. Was folgt in unserem Text nach so viel Schönem, ist kein so schöner Vers, der Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Was für ein Lebensgefühl hat eigentlich ein Schlachtschaf? Keine Ahnung. Aber das Bild ist deutlich. Dieses Tier, das nicht viel wert wird, taugt gerade, dass man es zum Schlachten führt und das war's. Geachtet wie ein Schlachtschaf. Das drückt Paulus mehrfach aus. Ich übergehe mal die Stellen. Immer wieder, was Christsein auch mit sich bringt. Mich hat hier mehr beschäftigt, was in Jesaja 53 steht. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es, und das ist eine Prophezeiung auf Jesus, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das gehört zur Nachfolge Jesu. Auch dazu. Mit ihm leiden. Immer wieder ein Thema, gerade bei Paulus. Und ich denke, genau aus diesem Grund, weil Paulus das immer wieder in seinem eigenen Leben erlebt hat, kann er das so wunderbar ausdrücken, wie hier in Römer 8. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Er zitiert hier, Paulus zitiert hier Psalm 44, wo es genau das heißt, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Es gibt ja wunderbare Jubel- und Dankpsalmen. Es gibt aber auch Psalmen tiefster Verzweiflung. Tiefster Verzweiflung. Gottesferne, Anfeindung, große Probleme. Und ich möchte zweierlei aus den Psalmen weitergeben. Normalerweise bleibt der Psalmschreiber nicht dabei stehen, es geht nichts mehr. Erstens, hier in Psalm 44, da hieß es vorhin in der Textlesung, wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer. Sich an Gott wenden, wo Hilfe ist. Vielen von uns sind die Psalmen immer wieder zum Trost geworden, weil der Blick dahin geht, wo Hilfe ist. Wenn ich bei mir stehen bleibe, das ist oft so schwach. Und manchmal ist es himmelhoch jauchzend und bald danach bin ich wieder am Boden, ja. Aber da ist ein Gott, bei dem Hilfe ist. Und am zweiter Punkt zu den Psalmen. Am Ende solcher Psalmen, die tiefste Verzweiflung ausdrücken, steht oft ein Lob und Dank an Gott. Zum Beispiel Psalm 30, auch so ein dunkler Psalm, viel Not. Aber am Ende heißt es, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Das ist Beten, auch dann, wenn Tiefe da ist. Das Entscheidende ist, es bleibt nicht bei der Opferrolle. Das ist ein wunderbarer Vers, der Vers 37. Aber in dem allen, er hat ja genug aufgezählt, was schlimm ist. Und es kommt noch einiges. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich muss nicht in der Rolle und im Lebensgefühl eines Schlachtschafes bleiben. Das ist kein Christsein, wenn ich dieses Lebensgefühl habe. Gott will ganz anderes. Gott will, dass ich mit Christus überwinde, siege. Ich habe euch hier das griechische Wort hingeschrieben, Nikao, siegen. Das kommt einige Male in dem Zusammenhang vor, aber hier steht noch mehr. Hier steht nicht nur siegen, sondern Hypernikao, übersiegen. Kann man, ist kein Deutsch, übersiegen. Die Elberfelder schreibt, mehr als Überwinder. Am schönsten finde ich die Neue Genfer. Habe ich die hier stehen? Nein, habe ich nicht da stehen. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Nicht ein bisschen Sieg, weil der Sieg Jesu so groß ist, führt er uns zu einem überwältigenden Sieg. Meine Frau hat mir aufgetragen, euch noch ein Wortspiel mitzugeben. Die habt ihr anscheinend schon gesehen. Dieses griechische Nikao, meinte sie, klingt wie nie K.O. Ja, ist eine tiefe Wahrheit. Wenn Gott auf meiner Seite ist, da winkt kein K.O., da droht kein K.O., sondern ein überwältigender Sieg. Vielleicht hat der ein oder andere den Ausdruck Resilienz schon gehört. Resilienz. Das ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und dabei auf Ressourcen zurückzugreifen. Krisen bewältigen, indem man auf Ressourcen zurückgreift. Krise haben wir so manches Mal, wo wir siegreich bleiben wollen, aber wie? Was sind unsere Ressourcen? Wie gewaltig sind unsere Ressourcen, die wir hier im Text gehört haben? Und die wesentliche Ressource, die wir haben, ist die Liebe Gottes. Darauf können wir zurückgreifen. Was ich jedem von uns und mir auch wünsche, ist, dass ich, bei Resilienz benutzt man diesen Ausdruck, zu einem Helden des Alltags werde. Resilienz ist nicht nur in den großen Dingen. Überwinden nicht nur in den großen Dingen, sondern gerade auch in den kleinen Dingen im Alltag. So wie Jesus sagt, wer im Kleinsten treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Werde ein Held des Alltags. Man kann Resilienz lernen. Hausaufgabe kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Lest den 2. Korintherbrief mit dem Gedanken. Da hat Paulus so viel Frust und Leid im Leben, so viel Verzweiflung. Wie lernt er überwinden? Zum Beispiel 2. Korinther 4, Vers 1. Da heißt es, darum werden wir nicht müde. Nicht müde werden, das ist im Glauben sehr, sehr wichtig. Warum? Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Er richtet sich immer wieder neu auf an der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Oder 2. Korinther 4, Vers 17. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Manchmal gilt es, den Blick nach vorne zu wenden, weg von dem, was mich gerade runterzieht, denn die Herrlichkeit, die mich erwartet, ist so viel größer. Wie viele Ressourcen haben wir? Lest den 2. Korintherbrief. Das Ziel Gottes ist es, dass wir durch Übung lernen, in unseren Krisen des Alltags und des Lebens Sieger zu bleiben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eigentlich können wir da schon Amen sagen. Aber es kommt doch noch etwas. All das, was ihr hier stehen habt, hat Jesus besiegt. All das hat er überwunden, durchlitten, alle Kämpfe. All das hat auch Paulus erlebt. Und es ist der Paulus, der das durchlitten hat, der Folgendes betet. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen.